Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Unsere Themen heute: weniger Kirche wagen, wie ein atheistischer Politiker Polens Politik durcheinander wirbeln will. Und mehr Religion auf der Weltbühne. Der Historiker Frank Bösch spricht über das Jahr 1979. Und gleich zu Beginn einen Feiertag weniger. Österreich verabschiedet sich vom freien Karfreitag. Braucht es mehr Christentum als Antwort auf den Islam? Fragte das österreichische Nachrichtenmagazin Profil 2016 den damaligen Jungstar Sebastian Kurz. Der antwortete, Zitat, es muss uns klar sein als Mehrheitsbevölkerung, es ist unsere Aufgabe, unsere Lebensweise hochzuhalten. Zitat Ende. Kurz ist nun schon eine Weile österreichischer Bundeskanzler und nun wurde seine Regierung mit einer sehr konkreten Frage christlicher Lebensweise konfrontiert. Mit der Frage nämlich, ob der Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag sein soll und wenn ja, für wen. Bisher haben Protestanten, Altkatholiken und Methodisten am Karfreitag frei. Doch das hält der Europäische Gerichtshof für ungerecht. Also muss eine neue Regelung her. Clemens Fehrenkotte berichtet über die Suche nach einer salomonisch-abend- wie alpenländischen Lösung.
Die Kritik der evangelischen Kirche, der Gewerkschaften und Oppositionsparteien ebbt nicht ab. Die neue Feiertagsregelung für den Karfreitag berücksichtige nur die Interessen der Wirtschaft, bemängelt der evangelisch-lutherische Bischof Michael Bünker. Den evangelischen werde ein Feiertag genommen. Seit den 50er Jahren hatten die rund 300.000 Protestanten und Altkatholiken am Karfreitag frei, alle anderen Arbeitnehmer nicht. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vor einem Monat, in dem Österreichs Regierung zur Abschaffung dieser Ungleichbehandlung aufgefordert worden war, schlug die schwarz-blaue Koalition zunächst vor, dass alle Arbeitnehmer am Karfreitag einen halben freien Tag haben sollten. Nach erheblicher Kritik an diesem Vorschlag legte die Regierung am Mittwoch im Nationalrat eine neue Variante vor. Arbeitnehmer könnten sich einen persönlichen Feiertag nehmen und diesen je nach Wunsch auf den Karfreitag legen. Dazu müssten die Arbeitnehmer jedoch einen Urlaubstag in Anspruch nehmen. Der oberösterreichische Superintendent Gerold Lehner über das neue Gesetz.
Was bitte ist ein persönlicher Feiertag, den ich dann von meinem Urlaubskontingent nehmen muss? Also das heißt im Klartext, man hat der evangelischen Kirche den Feiertag gestrichen.
Einhellig ist die Empörung in der evangelischen Kirche Österreichs, vor allem über eine Erklärung des konservativen ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz. Der Regierungschef hatte am Mittwoch die neue Regelung unter anderem mit dem Argument begründet, dass nur 4% der rund 8,7 Millionen Einwohner des Landes von der faktischen Streichung des Feiertags am Karfreitag betroffen seien.
Für 96% der Menschen ändert sich gar nichts. Für 4% evangelisch in unserem Land ändert sich Folgendes. Sie haben in Zukunft genauso viel freie Tage wie alle anderen Menschen in Österreich auch.
Ihn überkomme blankes Entsetzen. Angesichts dieser Äußerung des Bundeskanzlers räumte Synodenpräsident Peter Krömer anschließend ein. In Kärnten startete bereits der dortige Superintendent eine Petition für einen freien Karfreitag. Nach Angaben der Tageszeitung Kurier haben rund 30.000 Menschen diese Petition unterschrieben. Bis Gründonnerstag seien die Unterschriftslisten offen. Zudem werde die Synode am 9. März beschließen, gegen das neue Gesetz zu klagen. Auch Österreichs Arbeitnehmervertreter kündigen ihren Widerstand an. Wolfgang Katzian, Präsident des Gewerkschaftsbundes, wirft der Regierung angesichts ihres wechselhaften Vorgehens vor, in die Tarifautonomie einzugreifen.
Dann hat es geheißen im nächsten Schritt ein halber Feiertag. Und heute hast du gar kein Feiertag, aber wenn du dir ihn nehmen willst, dann wird dir ein Urlaubstag gestrichen. Also das ist ja eine Verhöhnung der Sonderklasse, das geht überhaupt nicht.
Vehement hatten vor der Verabschiedung des neuen Gesetzes die Oppositionsparteien im Nationalrat die Karfreitagsregelung kritisiert. Man brauche in Österreich keine schwarz-blaue Regierung, um sich einen Urlaubstag zu nehmen, so die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Den rhetorischen Vogel in der emotional geführten Debatte schoss allerdings allerdings die FPÖ-Arbeitsministerin Beate Hartinger-Klein ab, die der Opposition entgegenhielt.
Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal.
Klingt nicht nach Karfreitagsruhe. Clemens Fehrenkotte berichtete, wie Österreich an einen persönlichen Feiertag kam. Ist die katholische Kirche eng mit der Politik verflochten. Ihre moralischen Maßstäbe haben großen Einfluss auf die Gesetzgebung. Doch bei den Gläubigen an der Basis bröckelt die Autorität der Geistlichkeit. Millionen Polen haben sich den Film Klerus im Kino angeschaut, eine Geschichte missbrauchter Macht und missbrauchter Menschen. Nun stürmt ein Atheist die politische Bühne, der sagt, weniger Kirche wäre mehr. Robert Biedron ist sein Name, Frühling heißt übersetzt und saisonal passend der Name seiner Partei. Martin Sander stellt das Programm vor.
Weniger Kirche im Staat, das ist eine populäre Forderung der erst im Februar gegründeten polnischen Partei Wiosna, auf Deutsch Frühling. Aus der Taufe gehoben hat Wiosna Robert Biedron, bis vor kurzem noch Bürgermeister der Ostseestadt Słupsk. Biedron lebt offen homosexuell und ist bekennender Atheist. Land auf, Land ab fordert er für Polen in diesen Wochen eine gerechte Besteuerung der Kircheneinkünfte, den Rückzug von Priestern und Katecheten aus den öffentlichen Schulen, radikale Aufklärung von sexuellen und anderen Missbrauchsfällen durch Geistliche und eine 12-Wochen-Fristenlösung bei Schwangerschaftsabbrüchen. Kritiker sehen in Biedron einen linken Populisten, spätestens seit er in Umfragen Zustimmungswerte von über 15% verzeichnet.
Das ist kein Populismus, das ist Realismus. Das sind unsere wahren Probleme, die Trennung von Kirche und Staat. Ist das etwa Populismus oder Notwendigkeit in einem demokratischen Staat?
Was Biedron in Schlagworten verkündet, hat sein Berater, der Soziologieprofessor und Kulturforscher Maciej Gdula, zum Programm ausgearbeitet. Wiosna soll damit nicht nur Atheisten ansprechen, sondern auch katholische Gläubige.
Die katholische Kirche Polens untergräbt derzeit die Moralvorstellungen der Menschen oder sie steht für Skandale. Zum Beispiel im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Das sind traurige Skandale, die starke gesellschaftliche Emotionen auslösen. Unsere Reformpläne sind auch ein Angebot an die Kirche, sich zu verändern, hellhöriger zu werden und empfänglicher für die Stimme des Papstes. Die meisten polnischen Bischöfe wollen das allerdings nicht und hoffen darauf, dass das Pontifikat von Franziskus irgendwann wieder vorbei ist.
Viele Priester und Bischöfe haben sich auf einen Deal mit den derzeitigen weltlichen Machthabern eingelassen. Sie unterstützen die konservativ-nationalistische PiS-Regierung von der Kanzel und auf vielen anderen Wegen. Dafür sichert ihnen PiS Geld und Einfluss. In kaum einem anderen EU-Land sind Staat und Kirche derzeit so eng verbunden wie in Polen. Das ruft Widerstand hervor, auch unter praktizierenden Katholikinnen und Katholiken. Gegen einen lebensfernen, autoritären Stil der Amtskirche opponiert zum Beispiel Glaube und Regenbogen. Die Gruppe verlangt Raum für offen Homosexuelle in der Kirche. Fürchtet euch nicht, heißt eine weitere Organisation, die nicht nur, aber auch von Gläubigen unterstützt wird. Vertreter von Fürchtet euch nicht haben auf der unlängst abgehaltenen Vatikankonferenz zum sexuellen Missbrauch polnischen Bischöfen vorgeworfen, Pädophilie-Skandale im Klerus zu vertuschen. Das sei Manipulation, konterte der stellvertretende Vorsitzende des Episkopats, der Krakauer Erzbischof und Metropolit Marek Jędraszewski. Er und die ihm zugetanen Hierarchen tun Kritiker wie Biedron und andere gern als Linksgeziefer ab.
Wenn wir liberale Linke, die sich in der Politik betätigen und bei den jungen Leuten beliebt sind, als Linksgeziefer beschimpfen, dann können wir das Evangelium nicht vermitteln. zumal nicht denjenigen, die dem Evangelium noch gar nicht begegnet sind. Ich habe so etwas nie von Johannes Paul II. Gehört oder von den Bischöfen seiner Generation, die auf friedlichem Weg und ohne Blutvergießen zur Überwindung des Kommunismus beigetragen haben.
Cesare Gavrič ist Autor und langjähriger Chefredakteur von Vinch. Die Zeitschrift ist seit den 1950er Jahren ein bekanntes Forum sozial engagierter Katholiken in Polen. Gavrič hofft, dass Wiosna frischen Wind in die polnische politische Szene bringt, aber auch in die Kirche. Er glaubt, eine Trennung von Kirche und Staat, wie sie die neue Partei Biedrons fordere, könne der katholischen Glaubensgemeinschaft in Polen nur gut tun. Sogar Biedrons vielfach öffentlich ausgelachtes Postulat einer Kollektensteuer will Gavrič nicht einfach vom Tisch wischen.
In der Praxis geht so etwas natürlich nicht. Der Priester kann ja keine Quittungen ausstellen. Aber Spott ist hier dennoch fehl am Platz. Wenn man Kontrolle über Einkünfte und eine Transparenz des Budgets in den Gemeinden und Diözesen fordert, ist das kein Akt der Kirchenfeindschaft. In anderen zivilisierten demokratischen Ländern hat man das gesetzlich geregelt, bei uns nicht.
Gewissenhaft geht Gavrič den Katalog von Biedron durch. Verdrängung des Religionsunterrichts aus den Schulen? Nein, das ginge zu weit. Aber man solle in der Schule mehr Wissen über andere Religionen vermitteln. Homo-Ehe? Lieber doch nur rechtlich abgesicherte Partnerschaften ohne Sakrament. Die schwierigste Frage ist für Cesare Gavrič die der Abtreibung. In Polen ist ein Schwangerschaftsabbruch derzeit nur nach Vergewaltigung oder bei schwerer Missbildung des Fötus erlaubt. Die dadurch entstandene illegale Abtreibungsindustrie übersieht Gavrič keineswegs, aber der prinzipielle Schutz des ungeborenen Lebens geht für ihn vor. Gavrics Bilanz?
Gdyby doszło w Polsce do referendum w sprawie ustawy antyaborcyjnej,
wenn es in Polen zu einem Referendum zur gesetzlichen Neuregelung der Abtreibung kommen sollte, würde ich unbedingt gegen Biedrons Vorschlag einer 12-Wochen-Frist für Schwangerschaftsabbrüche stimmen. Aber wenn seine Partei Wiosna Kandidaten für die Europawahlen im Mai aufstellt, würde ich vielleicht für sie stimmen, um ihnen zu zeigen, ihr habt Unterstützung, ihr sollt etwas tun. Gleichzeitig würde ich meiner Kirche signalisieren, unterschätzt diese neue Kraft nicht. Das aber nur bei den Europawahlen. Wenn sich dann bei den Parlamentswahlen im Herbst andeuten würde, dass Biedron die parlamentarische Mehrheit bekäme und seine Gesetzesvorhaben umsetzen könnte, dann würde ich wieder gegen ihn stimmen.
Der polnische Politiker Robert Biedron, Martin Sander, porträtierte ihn. Und wir bleiben noch ein bisschen in Polen. Im Sommer 1979 reiste Papst Johannes Paul II. In seine Heimat. Aus dem kommunistischen Polen wurde das katholische Polen und 10 Jahre später riss der eiserne Vorhang. Das war jetzt zugegebenermaßen sehr verkürzt dargestellt. So einfach sind Ursache und Wirkung nicht auszumachen. Aber dieses Jahr 1979 ist wichtig, um den Zusammenhang zwischen Revolution und Religion zu erkennen. Das betrifft nicht nur das Christentum, sondern auch den Islam. Denn 1979 war auch das Jahr, in dem ein Ayatollah aus Paris in seine Heimat zurückkehrte, in den Iran. Der Historiker Frank Bösch vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam hat sich dieses eine Jahr genauer angeschaut und ein Buch mit dem Titel 1979 geschrieben. Mit Frank Bösch habe ich gestern über die Rückkehr der Religion in die Weltpolitik gesprochen. Ich habe ihn aber zunächst gefragt, warum Bücher mit Jahreszahlen als Titel derart in Mode sind.
Es gibt ein neues Interesse an Ereignissen. Historiker haben ja lange Zeit nur in längeren Strukturen gedacht. Und vielleicht durch die Wucht von 9/11, vielleicht auch durch den Mauerfall schon, ist wieder deutlich geworden, dass es punktuelle Ereignisse gibt, die den Lauf der Geschichte ändern. Und das hat dazu geführt, dass sich Historiker auch wieder verstärkt mit Ereignissen beschäftigen.
Sie vergleichen in 1979 ja mit einer gewissen Unerschrockenheit Johannes Paul II., den Mann in Weiß, mit Ayatollah Khomeini, dem Mann in Schwarz. Was verbindet die beiden?
Generell ist erst einmal auffällig, dass Ende der 70er Jahre die Religion eine ganz neue öffentliche und politische Bedeutung gewinnt. Und das ist mit einzelnen neuen Akteuren verbunden, wie insbesondere Johannes Paul II. Und Khomeini. Auffällig bei beiden ist, dass sie Religionsführer waren, inhaltlich natürlich für ganz unterschiedliche Dinge standen, aber plötzlich einen rasanten Aufstieg erlebten. Sie wurden beide zu Anführern in der Auseinandersetzung im Kalten Krieg, Khomeini gegen die USA, Johannes Paul II. Vor allen Dingen gegen die Sowjetunion und gegen den Sozialismus. Beide nutzten bei ihrem Aufstieg die Medien. Johannes Paul II. Ging als Medienpapst in die Geschichte ein, aber auch Khomeini interagierte stark mit den Medien, um seine Botschaften zu verbreiten.
Johannes Paul II. Hatte anders als Khomeini kein politisches Amt. Hatte er ein politisches Programm?
Johannes Paul II. Hatte kein politisches Programm, mit dem er antrat, und er fand seine politische Rolle auch erst langsam. Die war auch nicht so eindeutig. Zunächst, seine erste Reise geht ja nach Lateinamerika, insbesondere nach Mexiko. Und hier ist er eher der konservative Religionsführer, der sich gegen die Theologie der Befreiung richtet, gegen jene Verbindung von Sozialismus und Katholizismus, die in Lateinamerika Aufwind erhielt. Dann in Polen, bei seiner zweiten großen Reise, der bis heute berühmtesten, wird er zum Gegner des Sozialismus stilisiert. Wenn man allerdings genauer seine Reden anguckt, dann sind es keine politischen Texte im engeren Sinne. Es sind kleine Begriffe wie sein Verweis auf Polen, auf Europa, die entsprechend interpretiert werden. Aber er ist kein politischer Papst in dem Sinne, als dass er sich ganz klar etwa gegen die Sowjetunion positioniert. Politisch ist er drittens natürlich auch im Hinblick auf seine Moralpolitik. Hier haben wir eher wiederum den konservativen Johannes Paul II., der keine Liberalisierung bescherte, etwa in Fragen von Frauenrechten.
Die Solidarność, die Gewerkschaft, die wählte als Zeichen des Protests christliche Symbole, Kreuze, Marienbilder. Wie bedeutsam war dieser Papst für das Ende des kommunistischen Regimes dann 10 Jahre später?
Johannes Paul II. War wirklich sehr bedeutend für diese Proteste. Sein Besuch damals im Juni 1979 führte dazu, dass Millionen Menschen auf die Straßen gingen, sich selbst organisierten und die Huldigung des Papstes in gewisser Weise zu einem großen Protest wurde. Das katholische Polen, das nie verschwunden war, aber trat nun öffentlich in den Vordergrund. Daraus formierte sich nicht direkt Solidarność, aber der Rückhalt des Papstes, dieses Ereignis, das gab Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, um dann ab 1980 und dann auch während des Kriegsrechts in den folgenden Jahren hier durchzuhalten. Und viele bei Solidarność, nicht nur L'Excellenza, waren sehr religiös und der auch direkte Kontakt zum Papst gab ihnen Kraft.
Was auffällt, ist die Überraschung angesichts eines politischen Papstes, aber dann auch angesichts der islamischen Revolution im Iran. Wenn man die Quellen der damaligen Zeit liest, auch die Einschätzungen durch Journalisten, dann fallen ja vor allem die Fehleinschätzungen auf oder die Unterschätzung religiöser Kraft, religiöser Führer. Woher kommt das?
Gerade in Westeuropa, aber auch in Osteuropa hatte die Religion ja Anfang der 70er Jahre an Bedeutung verloren. Die Kirchen wurden leerer, die Leute traten aus den Kirchen aus. Und insofern erwartete niemand, dass die Religion diese Wucht erhalten würde. Dass sie diese erhielt, hatte unterschiedliche Gründe. Zum einen bot die Religion in Diktaturen gerade ein Kommunikationssystem, um oppositionelle Ideen zu verbreiten. Wir haben generell eine Zeit der Angst, wo neue Religionsführer ein ganz neues Charisma erhalten konnten. Die großen Weltanschauungen, Kommunismus, Kapitalismus verloren an Attraktivität. Die Religionsführer versprachen dritte Wege mit einem sozialen Ausgleich. Und nicht zuletzt die Unterdrückung der Religion in vielen Diktaturen, sei es im Sozialismus, sei es unter dem Schah in Iran, die führte dazu, dass die religiösen Kräfte sich wehrten, protestierten, sich neu formierten.
Es gibt noch einen weiteren Konflikt in diesem Jahr 1979, nämlich die Auseinandersetzung um Afghanistan. Taliban versus Sowjetunion, wenn man es so ganz einfach sagen will. Und interessanterweise haben die deutschen Christdemokraten die Taliban unterstützt. Wie kamen Christdemokraten dazu, Islamisten zu unterstützen? Nur weil es gegen die Sowjetunion ging?
Man muss hier noch nicht unbedingt von Islamisten oder Taliban sprechen, aber von bewaffneten Kämpfern, die mit islamischem Glauben gegen die Sowjetunion kämpften. Und dieser islamische Glaube unterstützte eben auch aus vielen islamischen, vor allen Dingen arabischen Ländern, diese Kämpfer und führte dazu, dass tatsächlich ein Freiheitskampf, wie er auch schnell im Westen genannt wurde, verbunden wurde mit Religion im Kampf gegen den Kommunismus. Und da diese Kämpfer sich eben gegen den Kommunismus richteten, erfuhren sie Unterstützung von Konservativen im Westen, sei es von den USA, sei es aber auch von Christdemokraten, die tatsächlich auch wichtige Mudschahidin-Vertreter wie Hekmatyar empfingen in der Bundesrepublik und versuchten, über die Flüchtlingslager in Pakistan auch direkt und indirekt zu unterstützen.
Wovon hängt es ab, wenn Sie das mal alles überblicken, dieses ganze weltpolitisch so bedeutende Jahr 1979, ob Religionen demokratisch wirken oder ob sie autoritäre Regime stützen oder errichten?
Religion selbst ist ja nicht automatisch mit einer bestimmten politischen Richtung verbunden. Und wenn man in die Geschichte zurückblickt, haben Religionen ja auch alle möglichen Formen von Staatsformen jeweils gefördert. Im Iran entsteht etwas ganz Besonderes, ein sogenannter Doppelstaat, ein Gottesstaat, der ein Doppelstaat ist, eine Theokratie. Und das ist, glaube ich, das Spezifische in dieser Zeit, dass hier eine Mischform steht, eine islamische Republik, die sowohl parlamentarische Elemente hat, Wahlen, bei denen selbst Frauen wählen dürfen, aber gleichzeitig unter einer religiösen Aufsicht funktionieren, in dem Fall unter einem Wächterrat und einem Religionsführer, einem Obersten, der kontrolliert, ob alle Gesetze jeweils mit dem Koran in Einklang stehen und auch die Abgeordneten, die gewählt werden, auch für islamisch zuverlässig gelten. Also zusammengefasst kann man sagen, es entstehen gerade in dieser Zeit ganz, ganz unterschiedliche politische Modelle in Verbindung mit Religion, von der sozialistisch angehauchten sandinistischen Republik in Nicaragua bis hin zum islamischen Gottesstaat in Iran.
Ist an der islamischen Revolution etwas spezifisch Islamisches?
Die iranische Revolution ist islamisch, wobei man eben auch bedenken muss, dass der Islam in sich natürlich stark gespalten ist, vor allen Dingen in Sunniten und Schiiten. Und der schiitische Islam prägt relativ stark auch diesen Gottesstaat, der in Iran entsteht. Der oberste Religionsführer wird ja als Vertreter des verschwundenen 12. Iman gesehen. Und also insofern entsteht hier ein Staat, der auch eng verbunden ist mit dem Glauben. Das führte auch dazu, dass dieses Modell, was ja tatsächlich als Ausgangspunkt für eine Revolution, eine Errichtung von Gottesstaaten nach iranischem Modell in der gesamten islamischen Welt gesehen wurde, dass dieses nicht diese Ausstrahlungskraft erhielt, wie Ayatollah Khomeini erhofft hatte, weil die sunnitischen Staaten sich hier gegen wehrten.
Wenn 1979 das Jahr der Rückkehr der Religion auf die politische Weltbühne ist, wann, glauben Sie, kommt es zu einem Rückzug der Religion?
Es ist ja so, dass wir eine gegenläufige Entwicklung haben. Einerseits werden die Menschen tatsächlich auch in vielfältiger Hinsicht säkularer. Allerdings hat die Religion in der Öffentlichkeit weiterhin eine sehr, sehr starke Bedeutung. Nicht nur in den islamischen Ländern, sondern auch in Lateinamerika, selbst auch in den USA oder auch in Teilen Asien. Ob es eine rückläufige Entwicklung gibt, kann man nicht sagen. Klar ist, dass die damalige Annahme der Modernisierungstheorie, dass immer mehr Reichtum dazu führt, immer mehr Wohlstand, immer mehr Bildung, dass die Religion an Bedeutung verliert, so sicherlich nicht zutrifft, sondern andere Faktoren dies beeinflussen.
Sagt der Historiker Frank Bösch. Sein Buch 1979, als die Welt von heute begann, ist im Verlag C.H. Beck erschienen. Das war Tag für diese Woche. Nach den 10 Uhr Nachrichten gibt sich mein Kollege Andreas Stopp mit seinen Gästen dem Karneval hin. Rein analytisch, versteht sich. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.